Andreas, ist es in Ordnung, wenn wir dieses Gespräch aufzeichnen?
Das ist okay, ja.
Hinterfragt.
Der Ethik-Podcast.
Der Mann, der gerade in die Aufzeichnung eingewilligt hat, ist Andreas Müller. Mit ihm wollen wir heute diskutieren, wie das eigentlich funktioniert, die Einwilligung. Ein kurzes Ja oder auch nur ein Nicken kann moralisch einen großen Unterschied machen. Nicht nur, wenn es um die Aufzeichnung eines Podcasts geht, sondern beispielsweise auch bei medizinischen Eingriffen oder bei sexuellen Handlungen. Aber was genau verändert sich eigentlich an der normativen Situation, wenn eine Person ihre Einwilligung gibt? Und wann gilt eine sprachliche oder auch nonverbale Äußerung überhaupt als eine erfolgreiche Einwilligung?
Mit diesen Fragen soll uns heute unser Gast Andreas Müller weiterhelfen. Er ist Assistenzprofessor für praktische Philosophie hier an der Universität Bern und er befasst sich seit einiger Zeit mit dem Thema der Einwilligung. Erst kürzlich ist das Routledge Handbook of the Ethics of Consent erschienen, das er gemeinsam mit Peter Schaber herausgegeben hat. Andreas, lass uns mit der Frage beginnen, was Einwilligung eigentlich ist. Handelt es sich dabei um einen Ausdruck des Willens, dass eine Handlung ausgeführt werden soll? Oder ist es vielleicht eine Erlaubnis, diese Handlung auszuführen? Oder ist es vielleicht etwas ganz anderes?
Du sprichst ja schon an, genau. Ich glaube, dass es hilfreich ist, die beiden Sachen, die du gerade benannt hast, zu unterscheiden. Die beiden Sachen gehen zwar meistens miteinander einher im Alltag. Also im Alltag ist es so, dass in den meisten Fällen, in denen wir in eine Handlung einwilligen, wir auch wollen, dass die Person, der gegenüber wir in die Handlung einwilligen, die Handlung auch ausführt. Das heißt, in den Fällen ist beides der Fall. Wir wollen, dass die Handlung ausgeführt wird. Und ich glaube, das, was für die Einwilligung spezifisch ist, ist, dass wir wollen, dass die Handlung erlaubt ist oder genauer, dass die Handlung nicht ein Recht von mir verletzt, wenn ich einwillige. Das heißt, im Alltag geht es häufig miteinander einher. Ich glaube aber, dass zur Einwilligung nur das Zweite gehört. Also nur das Wollen, dass die Handlung nicht ein Recht von mir verletzt. Das Wollen, dass die Handlung mir gegenüber erlaubt ist. Und das kann in bestimmten Fällen vom Wollen der Handlung, vom Wollen, dass die Handlung ausgeführt wird, dann auseinanderfallen. Ein nicht ganz so weit hergeholtes Beispiel, mit dem das manchmal oder häufig illustriert wird, ist, wenn man eine Gartenparty veranstaltet und dort allerlei Personen einlädt, darunter auch jemanden, den man eigentlich wirklich nicht dabei haben möchte, den man aber einzuladen müssen meint, weil die Person sonst beleidigt ist, und dann lädt man die Person ein und erteilt ihr damit die Erlaubnis zu kommen. Also die Person begeht keinen Hausfriedensbruch, wenn sie dann in den Garten zur Feier kommt, obwohl man nicht will, dass die Person kommt. Das heißt, da macht man etwas erlaubt, von dem man zugleich nicht möchte, dass die Person die Handlung auch ausführt.
Jetzt hast du gesagt, Einwilligung ist, dass man will, dass eine Handlung erlaubt ist. Genügt es, dass ich mir das einfach so vorstelle? Also ich will jetzt, dass du das machen darfst, oder muss man das irgendwie kommunizieren?
Also ich glaube, dass du es bloß intern willst oder intern den Wunsch hast, reicht, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist dafür, dass es erfolgreich daran ist, die Handlung zu einer Erlaubten zu machen, auch nötig, dass du das kommunizierst auf die eine oder andere Weise. Das muss nicht durch Worte geschehen, das kann auch durch Nicken oder durch eine Unterschrift geschehen. Es ist kontrovers, ob das nur deshalb erforderlich ist, weil ich ja sonst gar nicht weiß, was in deinem Kopf sich abspielt, dass also die eigentliche Einwilligung in deinem Kopf ist und die Kommunikation mir nur hinreichende Evidenz dafür gibt, dass du da in deinem Kopf eingewilligt hast. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Ich glaube, es gehört tatsächlich konstitutiv zur Einwilligung dazu, dass man da auch, dass man einen bestimmten Sprechakt oder einen bestimmten Kommunikationsakt vollzieht.
Und der muss sich auch an die andere Person richten. Also wenn ich das aufgeschrieben habe und ich lasse das jetzt auf meinem Tisch liegen, ich würde gerne, dass Andreas Müller erlaubt ist, zu meiner Gartenparty zu kommen. Und du findest das, genügt das, oder muss ich das direkt an dich richten?
Also ich glaube, es muss ein Kommunikationsakt sein. Und Kommunikationsakte haben einen Adressaten, an den sie gerichtet sind. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du sozusagen persönlich zu mir kommen musst und diesen Zettel persönlich übergeben musst, aber er muss irgendwie an mich gerichtet sein und als solcher auch verständlich sein. Also wenn du ihn mir ins Postfach legst oder mir auf den Schreibtisch legst, dann ist es gerichtet. Wenn ich sozusagen heimlich in deinem Tagebuch lese oder in deinen Notizen, in denen du so eine Teilnehmerliste hast, in der ich auch stehe, das reicht nicht.
Einwilligung setzt also einen gerichteten kommunikativen Akt voraus. Ist umgekehrt jeder gerichtete kommunikative Akt mit dem Inhalt, ich will, dass dir das erlaubt ist, auch eine erfolgreiche Einwilligung, oder müssen da noch zusätzliche Bedingungen erfüllt sein?
Da müssen in der Tat noch eine ganze Reihe zusätzlicher Bedingungen erfüllt sein, dafür, dass die Einwilligung dann erfolgreich ist und moralisch was austrägt. Die Bedingungen, die da erfüllt sein müssen, fasst man meistens unter den Gültigkeitsbedingungen von Einwilligung zusammen. Die bekannteste ist vielleicht die Bedingung für informierte Einwilligung. Also die Person muss eine ganze Reihe von Informationen haben, um erfolgreich einwilligen zu können. Zunächst mal muss sie wissen, dass das, was sie da sagt oder unterschreibt oder das Handzeichen, das sie gibt, überhaupt einen Akt der Einwilligung darstellt. Und dann muss sie über bestimmte wichtige Aspekte der Handlung, in die sie da einwilligt, informiert sein. Also etwa, wenn damit bestimmte Risiken einhergehen, das ist im Kontext der Medizin wichtig, da wird man eben über Risiken und Nebenwirkungen der vorgeschlagenen Behandlung, in die man da einwilligt, aufgeklärt. Und je nach Kontext, je nach Handlung, um die es geht, gibt es vielleicht noch weitere Informationen, die die Person haben muss, damit die Einwilligung gültig ist. Eine zweite Gültigkeitsbedingung neben der Informiertheit ist, dass die Person hinreichend kompetent ist. Damit ist gemeint, dass sie in der Lage ist, bestimmte Informationen zu verstehen und zu verarbeiten, also etwa nicht betrunken ist oder nicht anderweitig unzurechnungsfähig ist oder nicht erst 3 Jahre alt. Also bestimmte Mindestkompetenzen und Fähigkeiten müssen vorhanden sein. Und eine dritte Gültigkeitsbedingung ist, dass die Person freiwillig handelt, also nicht zur Einwilligung gezwungen wird.
Dann nehmen wir doch jetzt mal an, wir haben so eine kompetente Person, die in voller Information der gegebenen Umstände freiwillig ihre Einwilligung in etwas gibt. Was genau folgt daraus normativ? Wir haben schon über die Erlaubnis gesprochen, die da erteilt wird. Man könnte ja denken, dass die Person, die ihre Einwilligung gibt, sich auch noch Pflichten einhandelt. Also als du gerade zugestimmt hast, diesen Podcast aufzunehmen, ist bei uns eine Erwartung entstanden. Wir denken, der hält jetzt bis zum Ende dieses Gesprächs durch. Der wird jetzt auch nicht im Nachhinein uns untersagen, diesen Podcast dann auch zu veröffentlichen. Bist du da eine Verpflichtung auch eingegangen durch deine Einwilligung?
Es ist gut möglich, dass ich gleichzeitig mit meiner Einwilligung auch etwas getan habe, wodurch ich de facto eine Pflicht eingegangen bin. Ich glaube aber nicht, dass das, dass man sich selbst eine Pflicht einhandelt, konstitutiv zum Einwilligen dazugehört. Ich glaube, die Einwilligung selber hat erstmal nur Folgen für den normativen Status der Handlung des Adressaten. Da es aber ein Sprechakt ist, mit dem man in anderen Personen Erwartungen weckt, hat es eben häufig sozusagen weitere moralisch relevante Folgen. Also wenn ich in dir die Erwartung wecke, dass ich jetzt hier nicht gleich rauslaufe und diese Erwartung berechtigt ist, dann gibt mir das einen Grund und vielleicht sogar eine Pflicht, diese Erwartung nicht zu enttäuschen. Und das Wecken solcher Erwartungen geht typischerweise mit dem Einwilligen in eine Handlung einher, aber ich glaube nicht notwendigerweise. Ich glaube, ich könnte versuchen, gleichzeitig in eine Handlung einzuwilligen und zu verhindern, dass du solche Erwartungen ausbildest, etwa indem ich sage, das darfst du jetzt machen, aber verlass dich nicht drauf, dass es klappt oder sowas. Also ich glaube, notwendig gehört es nicht zur Einwilligung, dass man selber verpflichtet ist, an der Ausführung der Handlung, in die man da einwilligt, mitzuwirken.
Also Einwilligung generiert keine Pflichten seitens des Einwilligenden, aber wie sieht es aus mit den Pflichten seitens dessen, dem gegenüber du die Einwilligung gegeben hast? Also wenn ich jetzt dem Arzt gegenüber einwillige, dass er mich operieren darf, ist er damit auch verpflichtet, mich zu operieren?
Nicht notwendigerweise. Ich glaube, zunächst mal ist das, was die Einwilligung macht, dafür zu sorgen, dass eine negative Pflicht, die der Arzt normalerweise anderen Menschen gegenüber hat, die wir alle normalerweise anderen Menschen gegenüber haben, nämlich nicht einfach loszugehen und irgendwie aufzuschneiden oder zu röntgen oder ihnen Medikamente zu verabreichen. Also eine ganze Reihe von negativen Pflichten, die wir haben, die werden ausgesetzt. Das heißt, die Einwilligung sorgt dafür, dass die Handlung nicht mehr gegen diese Pflicht verstößt. Und das heißt zunächst mal eben nur, dass die Handlung, wenn der Arzt sie ausführt, eben nicht mehr eine bestimmte Pflicht verletzt und insofern vielleicht auch noch nicht insgesamt erlaubt ist, aber jedenfalls nicht eine Pflichtverletzung darstellt. Jetzt ist es sicherlich oft so, gerade im medizinischen Kontext, dass wenn ich eingewilligt habe, es nicht nur erlaubt ist, dem Arzt das zu tun, sondern auch er oder sie die Pflicht hat, die Behandlung auch auszuführen. Ich glaube, das ist in solchen Fällen so, in denen quasi neben der negativen Pflicht, die den Arzt vor meiner Einwilligung daran gehindert hat, den Eingriff durchzuführen, auch noch ganz, ganz wichtige positive Gründe, positive Hilfspflichten, die gerade Ärztinnen und Ärzte haben, sozusagen im Hintergrund stehen. Und wenn ich die negative Pflicht durch meine Einwilligung wegnehme, aussetze, dann treten eben diese positiven Hilfspflichten in den Vordergrund und sorgen dafür, dass der Arzt in dem Fall auch verpflichtet ist, mir zu helfen.
Jetzt, wie passiert das genau? Einer willigt ein und dann kommt auf der anderen Seite eine Erlaubnis raus. Mich würde interessieren, wie eine erfolgreiche Einwilligung, diese normative Veränderung mit sich bringt. Eine erstmal naheliegendere Idee wäre, indem ich einwillige, gebe ich meinem Gegenüber einen zusätzlichen Grund, diese Handlung auszuführen. Ist das eine plausible Erklärung der normativen, sagen, Wirkung von Einwilligung?
Ich glaube nicht, dass es eine hinreichende Erklärung ist oder eine hinreichende und plausible Erklärung dessen normativen Effektes, den Einwilligung hat. Es ist sicherlich oft so in den Fällen, über die wir vorhin gesprochen haben, in denen mit der Einwilligung auch das einhergeht, dass ich will, dass die Handlung ausgeführt wird. Das mag dir vielleicht einen Grund geben, die Handlung auszuführen. Aber ich denke, dass die Einwilligung selber nicht so einen Grund gibt. Nehmen wir nochmal einen medizinischen Fall. Es wäre seltsam zu sagen, dass in dem Fall, in dem eine Patientin noch nicht in eine Hüftgelenkstransplantation eingewilligt hat, noch nicht genug für diesen Eingriff spricht. Sondern es scheint sozusagen, intuitiv scheinen wir die Situation so zu beschreiben, dass da eine ganze Reihe von Dingen für den Eingriff spricht, dass aber auch ein ziemlich gewichtiges normatives Hindernis im Weg steht. Und es scheint eher so zu sein, dass die Einwilligung dieses Hindernis aus dem Weg räumt, als dass sie sozusagen noch etwas in die Pro-Waagschale dazulegt. Deswegen ist, glaube ich, das keine angemessene Beschreibung dessen, was die Einwilligung da macht.
Wenn die Erklärung über zusätzliche Gründe in der Pro-Waagschale nicht funktioniert, könnte man ja es mit weniger Gründen in der Anti-Waagschale versuchen. Die Idee wäre dann, das Nichtvorliegen einer Einwilligung ist ein Grund, die Operation nicht durchzuführen. Und indem man eine Einwilligung gibt, nimmt man da was aus der Anti-Waagschale raus. Ist das überzeugender?
Also ich glaube, es ist überzeugend, dass das Geben einer Einwilligung dafür sorgt, dass weniger in der Gegenwaagschale liegt, wenn man mit der Metapher weiterreden möchte, als vorher. Und es gibt jetzt so zwei Weisen, auf die das geschehen kann. Das eine ist die, die du angesprochen hast, dass das Nichtvorliegen der Einwilligung selbst, also ein negativer Grund ist, der vorher in der Gegenwaagschale lag und dass ich einfach, indem ich einwillige, sozusagen auf ganz triviale Weise dafür sorge, dass der natürlich nicht mehr da drin liegt, weil jetzt habe ich ja eingewilligt, jetzt ist es nicht mehr eine Handlung, in die nicht eingewilligt wurde. Und ich glaube, dass das wiederum nicht plausibel ist, zumindest nicht alles ist, was wir über die normative Relevanz von Einwilligung sagen sollten. Zunächst mal aus dem ganz einfachen Grund, dass es ziemlich viele Handlungen gibt, für die gilt, dass es Handlungen sind, in die eine andere Person nicht eingewilligt hat. Also es passieren ständig um mich herum Dinge, in die ich nicht einwillige. Und ziemlich oft ist das kein Grund dagegen, diese Handlungen auszuführen. Selbst wenn es Handlungen sind, die mich irgendwie betreffen. Etwa weil sich eine Person irgendwie im Bus auf eine Weise hinsetzt, dass ich sie sehen kann oder vielleicht sogar neben mich, wenn da noch genug Platz ist. Das ist, glaube ich, alles nichts, wo Einwilligung im eigentlichen Sinne relevant ist. Und das heißt, dass man dann, wenn man sagen möchte, in den Fällen, in denen Einwilligung relevant ist, ist das Nichtvorliegen der Einwilligung ein Gegengrund, der aus der Waagschale herausgenommen wird, muss man irgendwas dazu sagen, was diese Fälle unterscheidet von Fällen, in denen ebenfalls keine Einwilligung vorliegt, das aber nicht in einer Gegenwaagschale liegt. Und deswegen, glaube ich, ist eine plausiblere Weise zu erklären, wie die Einwilligung dafür sorgt, dass weniger Gründe gegen die Handlung sprechen, als wenn die Einwilligung nicht erfolgt ist, dass also weniger Dinge in der Gegenwaagschale liegen, dass die Einwilligung sozusagen die anderen Dinge, die da noch so in der Gegenwaagschale liegen, die anderen Gesichtspunkte, die gegen die Handlung sprechen, außer Kraft setzt oder, um die Metapher noch ein bisschen weiter zu treiben, aus der Gegenwaagschale herausnimmt.
Dann lass uns noch ein bisschen genauer verstehen, wie dieses Herausnehmen funktioniert. Es gibt ja einen Vorschlag in der Debatte, der sagt, die Einwilligung erlaubt uns, gewisse Gründe zu ignorieren. Ist das, was du für richtig hältst? Also ist die Idee, mit der Einwilligung erlaube ich einer anderen Person, gewisse Gründe, die zwar immer noch vorliegen, nicht mehr in meine praktische Erwägung einfließen zu lassen?
Ich glaube, das ist ein interessanter Vorschlag und einer, der eine ganze Reihe von Vorzügen hat, der sich aber von dem unterscheidet, was ich, glaube ich, am Ende für die beste Erklärung halte, was da passiert. Und der Vorschlag, den du gerade skizziert hast, das ist ein Vorschlag, den Michel Dempsey macht. Andere Autoren haben den auch schon angedeutet. Für den ist es wichtig, wie du gerade auch schon gesagt hast, dass der Grund zwar ignoriert werden darf, aber irgendwie immer noch da ist und immer noch eine normative Rolle spielt. Und zum Beispiel einer ist, aus dem man immer noch sinnvoll handeln könnte und dem man immer noch zur Rechtfertigung heranziehen könnte, etwa wenn man sich entscheidet, die Handlung, in die eingewilligt wurde, trotzdem nicht auszuführen.
Und das klingt doch zunächst sehr überzeugend. Also du erlaubst mir, dich zu schlagen. ich habe jetzt die Erlaubnis, dich zu schlagen, aber wenn ich es trotzdem nicht tue, weil dir das wehtun würde, handle ich nicht irrational. Also es scheint ja schon nicht seltsam zu sein, wenn ich diesen Grund immer noch berücksichtige, obwohl du mir eine Einwilligung erteilt hast.
Genau, das scheint erstmal so, dass es nicht irrational ist, dass du weiterhin darauf verzichtest, mich zu schlagen, obwohl ich eingewilligt habe. Das zeigt, glaube ich, noch nicht, dass da weiterhin auch tatsächlich ein Grund vorhanden ist. Weil alles, was erforderlich ist dafür, dass es für dich nicht irrational ist, ist, dass du glaubst, dass da weiterhin ein Grund vorhanden ist. Dass du also dich darüber irrst, welche Gründe hier noch im Spiel sind oder nicht. Also schon, wenn du glaubst, dass meine Schmerzen weiterhin ein Grund sind für dich, mich nicht zu schlagen, ist es rational, aus diesem Grund darauf zu verzichten, mich zu schlagen. Soweit, was die Rationalität der Handlung angeht. Jetzt gibt es Fälle, in denen haben wir den Eindruck, naja, es ist nicht nur rational, das zu tun, sondern es ist vielleicht insgesamt auch eine ganz gute Idee. Also der Grund sozusagen ist tatsächlich plausiblerweise normativ noch im Spiel. Das hängt, glaube ich, sehr von den Beispielen ab, auf die wir schauen. Und bei einigen Beispielen ist das relativ plausibel. Das ins Gesicht schlagen Beispiel, das du jetzt ins Spiel gebracht hast, über das auch Michel Dempsey spricht, ist vielleicht eins, bei dem man sagen möchte, wenn derjenige weiterhin darauf verzichtet, mich zu schlagen, obwohl ich eingewilligt habe, weil es mir wehtut, dann handelt er da aus guten Gründen und nicht nur, weil er glaubt, dass er noch gute Gründe hat. In anderen Fällen scheint mir das weniger plausibel. Etwa in dem Arzt-Patienten-Fall, über den wir gerade schon gesprochen haben. Wenn ich einwillige in eine bestimmte Behandlung und damit sozusagen in Kenntnis der Risiken und in Kenntnis der Schmerzen, die mit der Behandlung einhergehen, und meine Ärztin dann sagt, du hast eingewilligt, aber weil das so ein Risiko für dich darstellt und weil das dir Schmerzen verursacht, verzichte ich weiterhin auf die Behandlung. Erscheint mir das ziemlich seltsam, wenn sie das sagen würde. In so einer Situation würde man sagen wollen, dass ich diese Gründe eben gerade aus dem Spiel genommen habe. Und dass weiterhin aus diesen Gründen zu handeln auf eine bestimmte Weise respektlos mir gegenüber ist, weil es nicht anerkennt, dass ich die Situation in einer bestimmten Weise eben normativ verändert habe. Und zwar eben in der Weise, dass das für sie keine Gründe mehr darstellen. Das heißt nicht, dass die Überlegungen wiederum in anderen Kontexten nicht trotzdem irgendwie noch moralisch relevant sein können. Also nehmen wir einen anderen Kontext, der da häufig diskutiert wird, wo es auch um Schmerzen geht, aber nicht um medizinische Eingriffe, sondern bestimmte sexuelle Kontexte. Auch da würde ich sagen, wenn es sozusagen beiderseitig einvernehmlich irgendeine, weiß nicht, schmerzhafte SM-Praktik geschehen soll, die Partnerin hat darin eingewilligt und der Partner sagt dann, ich möchte das trotzdem nicht machen, weil es dir wehtut, könnte sie wiederum mit Recht sagen, nein, Moment mal, darüber haben wir gesprochen, dass es mir wehtut, habe ich gerade mit meiner Einwilligung aus der Waage genommen. Es wäre, glaube ich, ehrlicher, wenn er sagen würde, ich möchte nicht jemand sein, der in so einem Kontext einer anderen Person Schmerzen zufügt. Das heißt, es können noch weitere Gesichtspunkte im Spiel sein, aus denen es sinnvoll ist, für ihn zu handeln, etwa ein bestimmtes Selbstbild, das er von sich hat. Aber die Gründe, die durch die Einwilligung betroffen sind, werden eben, glaube ich, nicht nur, wie das Dempsey vorschlägt, sozusagen beiseite gelegt und spielen noch irgendeine normative Rolle, sondern ich glaube, die sind tatsächlich ganz aus dem Spiel.
Jetzt haben wir immer Fälle diskutiert, wo die Handlung, in die ich einwillige, eigentlich nicht erlaubt gewesen wäre. Manchmal kennen wir im Alltag auch Fälle, wo die Handlung eigentlich erlaubt wäre, unabhängig von der Einwilligung, die der andere gibt oder nicht. Zum Beispiel, wenn ich meinem Partner frage, wäre es in Ordnung für dich, wenn ich heute Abend spät nach Hause komme? Kann man solche Fälle mit deiner Theorie von Einwilligung noch gut erfassen?
Also ich glaube, viele dieser Fälle sind Fälle, in denen wir nur so tun, als würden wir um Einwilligung bitten und eine Einwilligung geben. Und eigentlich ist das eher so ein Austausch von Höflichkeiten. Das gilt jetzt vielleicht eher für das Beispiel, in dem ich im Bus frage, ob ich mich neben jemanden setzen darf. Und die Person willigt dann ein, dass ich das tue. Ich glaube, da geht es eigentlich nicht um Einwilligung, sondern einfach um eine Höflichkeitsgeste. Und vielleicht ist das auch so bei dem ist es okay, dass ich heute Abend später komme? Da räumt man einfach jemandem ein Mitspracherecht ein. Es ist, glaube ich, nicht unplausibel und viele Leute, glaube ich, würden sagen, dass es zum Begriff der Einwilligung gehört, dass Einwilligung eine Rechteverletzung voraussetzen, sodass in den Fällen es auch gar nicht um eine Einwilligung gehen kann. Ich bin mir dann nicht so sicher. Ich glaube, dass Einwilligung auch normativ was ausrichten kann in Fällen, in denen zwar irgendwelche Gründe gegen eine Handlung sprechen, aber die Situation vielleicht nicht eine ist, in der diese Gründe so stark sind, dass die Handlung eine Rechteverletzung darstellen würde. Und in so einem Fall könnte eben die Einwilligung immer noch sozusagen hier in der normativen Waagschale etwas ändern, obwohl vielleicht in der normativen Waagschale nie etwas lag, das gewichtig genug war, um ein Recht zu konstituieren oder eine Rechteverletzung.
Wenn wir mal bei den Handlungen bleiben, die ohne Einwilligung moralisch nicht erlaubt gewesen wären, können wir eigentlich alle solche Handlungen zu erlaubten Handlungen machen durch unsere Einwilligung?
Natürlich kann ich nicht alle Handlungen, die ansonsten unerlaubt sind, durch meine Einwilligung zu einer Erlaubten machen. Schon aus dem ganz trivialen Grund nicht, weil wenn die Handlung gar nicht mich betrifft, sondern dich, dann kann ich natürlich nicht wirksam in sie einwilligen. Also ich kann nur einwilligen, dass Andreas mich schlägt, aber natürlich nicht, dass Andreas dich schlägt. Aber so meintest du die Frage natürlich auch nicht, sondern die interessantere Frage ist, kann ich eigentlich in alle Handlungen einwilligen, die ansonsten mir gegenüber ein Unrecht wären oder meine Rechte verletzen würden? Und das ist eine schwierige und spannende Frage und ich neige zumindest zu der Antwort, ja, dass es möglich ist, grundsätzlich in alle solche Rechteverletzungen oder alle solche ansonsten moralisch unzulässigen Handlungen erfolgreich einwilligen zu können und damit zumindest dafür sorgen zu können, dass die Handlung mir gegenüber kein Unrecht darstellt.
Und das heißt, dass sogar so diese Extremfälle zum Beispiel in kannibalistische Praktiken einwilligen, wäre eigentlich in Ordnung, wenn es informiert, freiwillig.
Genau, also das ist einer der Fälle, der in der Diskussion natürlich immer wieder aufkommt. Diese sogenannte Kannibale von Rothenburg oder ein jüngerer Fall aus der Nähe von Leipzig. Wichtig ist, wenn es so ist, dass die Gültigkeitsbedingungen, über die wir vorhin gesprochen haben, also Freiwilligkeit, Kompetenz und Informiertheit, vorliegen. Jetzt, manch einer mag meinen, dass es Handlungen gibt, für die gilt, dass in sie einzuwilligen oder zu versuchen, in sie einzuwilligen, schon zeigt, dass die Person nicht kompetent ist, sondern dass mit der irgendwie was in einer Weise nicht stimmt, dass die Einwilligung gar nicht gültig sein kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube, diese Gültigkeitsbedingungen sind erstmal grundsätzlich unabhängig vom Gegenstand der Einwilligung. Es ist aber sicherlich so, dass man in solchen Fällen erstmal einen ganz guten Anlass hat, nochmal genau nachzuschauen, ob die Gültigkeitsbedingungen erfüllt sind. Einerseits, weil es um ziemlich viel geht, in dem Fall wie auch in anderen Fällen um das Leben der Person, aber auch, weil es eben statistisch vermutlich relativ wahrscheinlich ist, dass in vielen solcher Fällen tatsächlich mit den Gültigkeitsbedingungen der Einwilligung was nicht stimmt. Aber grundsätzlich sind Fälle denkbar, in denen die Einwilligung gültig ist und dann auch wirksam ist, das heißt, dass das Recht des Opfers in dem Fall nicht mehr verletzt wird durch die Handlung.
Ich würde gern ganz zum Schluss noch eine andere Gruppe von Fällen zur Diskussion stellen, bei denen es nicht ganz um Leben und Tod geht, aber die im Alltag doch eine gewisse Rolle spielen. Und zwar gibt es ja diese ständigen Einwilligungen in Geschäftsbedingungen, die, wenn wir im Internet unterwegs sind, wir da durchklicken, ja, ich stimme zu. Wir sind da wahrscheinlich oft nicht besonders informiert, möglicherweise auch nicht besonders kompetent. Ist es eigentlich so, dass das mit den Bedingungen für erfolgreiche Einwilligungen zu locker genommen wird? Gerade im Zusammenhang mit solchen Endverbrauchererklärungen?
Das ist, glaube ich, in der Tat ein interessanter Fall und ein Problem. Was man darüber sagt, hängt dann von allerlei auch technischen Aspekten ab und in Kontexten, wie genau diese Frage formuliert wird. Und sozusagen muss man sich erst was durchlesen, bevor man auf Ja klickt, oder kann man gleich auf Ja klicken, oder muss man gar nicht auf Ja klicken, sondern die Webseite nur weiter benutzen. Aber ich glaube, in ziemlich vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass es das, was da passiert, nicht sinnvoll als eine gültige Einwilligung in die Nutzung meiner Daten beschrieben werden kann, weil mir und anderen Leuten, die darauf klicken, in der Regel die relevanten Informationen entweder gar nicht zugänglich sind oder gar nicht verständlich sind oder jedenfalls man sie sich einfach nicht durchgelesen hat und es unter Umständen auch so ist, dass man dass er sozusagen aus Reflex da drauf klickt und dann die Bedingung, dass man wissen muss, dass man hier eine Einwilligung erteilt, vielleicht gar nicht erfüllt ist. Also kurzum, ich glaube, das ist ein interessanter Bereich, der immer größer wird. Wir klicken ja eigentlich ständig darauf. Aber ich glaube, zu versuchen, das, was dann normativ passiert, wenn dann normativ irgendwas passiert, zu beschreiben, als dass wir ständig 20, 30 Mal am Tag gültig in irgendwas einwilligen, da bin ich eher skeptisch.
Ich war jetzt überrascht, dass du gesagt hast, wenn mir eigentlich die Informationen zur Verfügung stünden, ich sie aber nicht lese und klicke, ja, ich habe eingewilligt, dass nicht eine gültige Einwilligung ist und die Gegenseite, die davon ausgehen muss, dass ich eingewilligt habe, was falsch macht.
Ich glaube, es ist erstmal so, dass, wenn wir es aus der Perspektive der anderen Person betrachten, also die in deren Handlung ich einwillige, sei in dem Fall geht es um das Verwenden meiner Daten, das ist was der eigentlich nicht darf ohne meine Einwilligung. In anderen Fällen, in der Medizinethik, haben wir sozusagen ein ganz ähnliches Problem. Da darf der Arzt erstmal auch nicht medizinisch behandeln oder intervenieren, es sei denn, es liegt eine gültige Einwilligung vor. Und das heißt, dass derjenige, der da die Handlung ausführen will, sicherstellen sollte oder jedenfalls sich hinreichend sicher sein sollte, dass eine gültige Einwilligung vorliegt. Und dafür, dass die Einwilligung gültig ist, ist erforderlich, dass ich bestimmte Informationen auch tatsächlich habe. Das heißt, wenn derjenige einfach weiß oder sich denken kann, dass ich die Informationen gar nicht zur Kenntnis genommen habe, glaube ich, dann ist es tatsächlich ein Problem, sowohl für den Arzt als auch für den Datenverwender. Also wenn der Datenverwender weiß, dass die Leute alle da immer nur draufklicken, ohne sich die Informationen durchzulesen, dann, glaube ich, muss er davon ausgehen, dass keine gültige Einwilligung vorliegt in das, was er da tut. Ist dann irgendwann schwierig, er kann dann natürlich noch eine weitere Frage stellen, haben Sie sich das wirklich durchgelesen, haben Sie verstanden, was da steht, so wie man das im medizinischen Kontext macht. Und dann kann es natürlich sein, dass ich auch auf diese Fragen immer Ja sage, obwohl ich es mir eigentlich gar nicht wirklich durchgelesen habe oder nicht verstanden habe, was ich mir da durchgelesen habe. Das ist vielleicht wiederum gerade im medizinischen Kontext gar nicht so selten, dass ich nicht verstehe, was da in diesen Formularen steht.
Darf ich da gerade nochmal nachhaken? Du hast gesagt, dass eine Bedingung für gültige Einwilligung ist, dass ich diese Informationen tatsächlich zur Kenntnis genommen habe. Der Arzt fragt mich, haben Sie das wirklich gelesen und verstanden? Ich sage, ja, habe es mir aber gar nicht angeschaut. Dann hätten wir das Ergebnis, meine Einwilligung ist nicht gültig. Der Arzt begeht Körperverletzung, wenn er mich doch operiert oder was auch immer der Eingriff dann sein wird. Das ist ja eigentlich eine schwierige Situation für die Seite des Arztes und auch für eine Theorie der Einwilligung. Was würdest du darauf antworten?
Ja, das ist eine schwierige Situation. Ich glaube, wenn der Arzt versucht hat oder wenn der Arzt sich bemüht hat, sicherzustellen, dass du es dir durchgelesen und verstanden hast, dann hat er irgendwann sozusagen seine Schuld getan. Und wenn es dann sich herausstellt, du hast es dir gar nicht durchgelesen, aber du hast immer nur Ja gesagt, dann ist es vielleicht plausibel zu sagen, dass dann eben keine gültige Einwilligung vorliegt und der Arzt streng genommen auf moralisch unzulässige Weise gehandelt hat, ihm das aber nicht zum Vorwurf gemacht werden kann, weil er nicht schuldhaft gehandelt hat. Er hat alles getan, um sicherzustellen, dass die Handlung den Bedingungen genügt, die erforderlich sind, damit sie moralisch erlaubt sind. Und wenn er sozusagen gar keine Möglichkeit hat, sicherzustellen, dass ich das auch tatsächlich gelesen und verstanden habe, dann ist er sozusagen irgendwann aus der Verantwortung. Aber manchmal ist es eben so, dass wir moralisch unzulässige Handlungen ausführen und für sie nicht verantwortlich sind.
Heißt das, dass das Ersetzen dieser mühsamen Ja-ich-bin-einverstanden-Dialogfelder im Internet durch die noch mühsameren, bei denen man zuerst sich nach unten scrollen muss, bevor man akzeptieren kann, dass das eigentlich aus moralischer Sicht ein Fortschritt ist, weil da zumindest versucht wird, sicherzustellen, dass ich das Zeug zuerst lese?
Klar, es wird versucht, sicherzustellen, dass du es gelesen hast. Und ich glaube, das ist aus Sicht sozusagen der Moral der Einwilligung ein wichtiger Punkt. Es ist, glaube ich, zum einen immer noch nicht sicher, dass das reicht dafür, dass die Einwilligung gültig ist. Und es stehen da an der Stelle eben Kosten auf der anderen Seite, nämlich wie aufwendig das ist und wie sehr das in das Verhalten der Nutzer eingreift. Aber grundsätzlich, glaube ich, wenn man es ernst meint damit, dass man sich da Einwilligungen einholt seiner Nutzer, dann ist das vermutlich eine bessere Weise sicherzustellen, dass sie die relevanten Informationen haben, als einfach nur einen Satz abzufragen und auf Ja klicken zu lassen.
Andreas, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch/hinterfragt.